Das Jazzgespräch.
Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist wieder das Jazzgespräch und Stefan und Dieter werden auch diesmal nicht müde und versuchen, das Jazzgeschehen sowie Wolter und Stettler, die zwei alten Deppen von der Muppet Show, versuchen wir das Jazzgeschehen von oben herab zu kommentieren. Und ich bin schon gespannt, Stefan, was wir für ein Thema heute uns vorgenommen haben.
Ja, hallo Dieter, hallo auch von mir an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Versprich nicht zu viel. Ich habe da das Fenster vor mir und schaue in den grauen Novembertag. Das heißt, ich bin jetzt schon müde, aber ich hoffe, das wird sich während der Sendung nicht verstärken, sondern wir werden mit so viel Spannung da reingehen, dass wir am Ende dieser Sendung komplett munter sind. Ich bin heute derjenige, der das Thema vorstellt. Ich möchte aber noch kurz auf die letzte Sendung zurückgehen. Da haben wir über das Klaviertrio gesprochen. War eine sehr spannende Sendung für mich, habe einiges gelernt dabei. Ich möchte nur zwei Sachen noch dazu sagen. Eigentlich zwei Korrekturen. Die eine Korrektur ist, dass ich damals gesprochen habe von auch anderen Klavierbesetzungen, Klaviertrio-Besetzungen, Carla Bley, und habe da irrtümlicherweise gesagt, die Gitarre ist da ins Spiel gekommen. Nein, war es natürlich nicht, das Saxophon vom Andy Shepard. Das war die eine Bemerkung. Und das zweite, wo wir uns beide geirrt haben, wir haben letztes Mal auch über sehr berühmte Pianisten gesprochen, die keine Trio-Aufnahmen gemacht haben. Und wir haben darüber nachgedacht, warum das so ist. Und wie es der Zufall will, habe ich heute gesehen, der Herbie Hancock hat sehr wohl eine Trio-Aufnahme gemacht. Nur kennen wir sie nicht. Und zwar ist die 1977 erschienen, mit Ron Carter am Bass und Tony Williams am Schlagzeug. Das Problem ist, die ist nur in Japan erschienen. Und jetzt gibt es ähnlich auf Vinyl auch in Europa. Also ist was für Weihnachten für einen Christbaum, Dieter, denke ich mal.
Ja, absolut. Absolut. Ja.
Das ist magst du...
Ja, sag du.
Ja, magst du zum letzten Mal noch irgendwas nachholen?
Ja, also zunächst mal muss ich sofort einmal, so wie in der Politik, direkt replizieren auf das, was du gesagt hast. Es geht mir ähnlich wie dir, glaube ich. Was ich zum Beispiel jetzt während unserer Jazzgespräche, es ist ja schon das vierte, wie gesagt, neu entdecke, ist, ich tauche noch tiefer in die Themen ein und die Musiker, die mir eigentlich, so habe ich das Gefühl gehabt, sattsam bekannt waren, werden mir noch bei der Beschäftigung werden wir noch vertrauter und ich lerne jedes Mal was Neues und entdecke auch neue Scheiben, die sie aufgenommen haben und fange inzwischen fürchterlich intensiv wieder an zu kaufen, was natürlich schlecht für meine Geldbörse ist. Nachtrag zum letzten Mal ist eigentlich ein bisschen die Überleitung, aber die solltest denn du machen. Es ist jedenfalls so, dass wir über den Esbjørn Svensson und sein Trio gesprochen haben, ein wichtiges Klaviertrio, und das ist für mich bis zu einem gewissen Grad eigentlich schon eine sanfte Überleitung zum heutigen Thema, aber das möchte ich nicht vorwegnehmen.
Genau, diese Überleitung wäre auf der Hand gelegen, hätte ich nicht eine ganz andere gefunden.
gut so.
Und zwar eine, wir haben letztes Mal auch sehr viel über Bill Evans Trio gesprochen. Wir haben also vor allem über diese Aufnahmen aus dem Jahr 1961 gesprochen. Du hast dann erwähnt, dass es auch danach in den 60er Jahren noch ein paar interessante Aufnahmen gegeben hat. Und ich habe jetzt natürlich dann sofort recherchiert. In meinem bevorzugten Streaming-Dienst. Und dann bin ich auf ein Album gestoßen, das 1964 erschienen ist. Und das hieß Waltz for Debbie. Und das hat mich etwas irritiert, weil Waltz for Debbie ist doch 1961 erschienen mit einem ganz anderen Cover. Aber Waltz for Debbie ist ein zweites Mal erschienen, und zwar in einer komplett anderen Konstellation, nämlich mit einer Sängerin. Und diese Sängerin war eine gewisse Monika Zetterlund. Und diese Monika Zetterlund ist eine in Schweden sehr, sehr bekannte Sängerin gewesen. Sie ist mittlerweile gestorben. Und diese Monika Zetterlund hat eben 1964 mit Bill Evans Trio diese Platte Waltz for Debbie noch einmal eingespielt und hat auch Aufnahmen gemacht mit Quincy Jones. Und damit bin ich bei der Überleitung. Wir reden heute nicht über Monika Zetterlund, weil ich von der Dame nicht sehr viel berichten kann. Aber Wir reden über, und du hast es ja auch schon erwähnt, Espen Svensson Trio. Nein, wir reden auch nicht über schwedischen Jazz, aber wir reden über skandinavischen Jazz. Du warst derjenige, der das Thema vorgeschlagen hat. Jetzt sag uns doch einmal, warum hast du uns das angetan?
Also, abgesehen davon, dass ich das jetzt gleich gern machen werde, muss ich sagen, so eine schwere Geburt, das Thema auf die Welt zu bringen wie heute, habe ich überhaupt noch nie erlebt. Aber gut, also, warum habe ich das Thema angetan? Ganz einfach und simpel, es liegt mir wirklich sehr am Herzen. Und beim bisschen drüber nachdenken, geht es mir eigentlich bei diesem Thema, so wie bei jedem unserer bisherigen Themen, gerade die, die dann vielleicht am Anfang sperrig für mich klingen, wie letztes Mal das Klaviertrio, war mir schon auch klar, dass das mit dem skandinavischen Jazz ein bisschen eine harte Nuss sein könnte, weil es kann alles und nichts sein, aber sobald man da hineintaucht, tut sich eine riesige Welt auf. Also warum habe ich uns das Thema angetan? Weil interessanterweise in Skandinavien nicht nur hervorragende Musiker unterwegs sind, das gilt für ganz, ganz viele europäische Länder, Gott sei Dank, wahrscheinlich eigentlich für fast alle, auch für unser schönes Land Österreich. Aber im skandinavischen Raum, muss man sagen, hat sich da was Eigenes, ein ganz eigenes Idiom entwickelt, das ich extrem faszinierend finde. Es gibt in Wirklichkeit, könnte man sagen, im skandinavischen Jazzbereich zwei Strömungen. Das ist eine ist die klassische Strömung, zu der möglicherweise auch diese wunderbare Proponentin gehört, von der du gerade geredet hast, ihren Namen längst wieder vergessen.
Monika Zetterlund.
Jawohl, sollte man sich trotzdem merken. Und die andere Strömung ist eben die, wo die irgendwo so richtig, wie könnte man es am besten sagen, den alten Wikinger raushängen lassen, nämlich irgendwo aus dem, was diese gesamte Landschaft da oben prägt, der Raum, der extrem lange Zeit im Jahr dunkel ist und dann geht die Sonne immer gescheit unter und es ist kalt und regnerisch und verschneit und extrem wenig Leid auf extrem viel Raum, um das mal sehr, sehr oberflächlich zu betrachten. Aber dieser skandinavische Raum, der landschaftlich auch sehr viel hergibt und der von den Menschen her einen ganz eigenen Schlag von Menschen hervorgebracht hat, das spiegelt sich, finde ich, auch in deren Musik wieder, die eine ganz interessante Art hat, mit Elegie umzugehen. Das klingt alles... Da könntest du jeden epischen Film, jeden mystischen Film könntest du mit skandinavischer Jazzmusik machen, weil die einen ganz eigenen Ton hineinbringen. Und das ist eigentlich eben auch zu einem Markenzeichen geworden, nämlich Scandinavian Jazz.
Der Jazz passt gut zum heutigen Tag. Noch einmal, ich schaue beim Fenster raus und es ist trüb. So stelle ich mir skandinavische Musik vor, wenn ich nichts davon kennen würde. Ich kenne natürlich skandinavischen Jazz und ich finde, es klingt auch genau so. Also zumindest, wenn man so die typischen Proponenten heranzieht, und ich glaube, der typischste, und über den kannst du sicher viel erzählen, ist Jan Gabarek. Mhm. Aber es gibt, man sollte es nicht glauben, aus dem sehr, sehr hohen Norden auch Jazz, der viel beschwingter klingt als Jan Gabarek. Ich bin da vor kurzem gestoßen auf den Iiro Rantala. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nein,
ist, noch nie ist gehört. Ein Pianist. Pianist ist, ich glaube, um die 50 jetzt, also lebt noch. Und spielt Klavier, spielt im Trio, spielt mit Orchester. Ziemlicher Happy Sound eigentlich. Nicht unbedingt meins, aber ist ja egal. Und dann gibt es zum Beispiel auch das Five Corners Quintet. Das ist ein finnisches Quintet. Ich weiß nicht, ob es noch existiert, aber die haben so Anfang der 2000er Jahre begonnen. Und das war, ja, wie soll man es sagen, der typische Soul Jazz oder Dancefloor Jazz oder wie immer man es nennt. Also gar nicht so dem Klischee entsprechend, wie nordischer Jazz klingen könnte. Oder
na, absolut. Ja? Ich gebe dir recht und ich sage gleich dazu, mir fällt der Nils Landgren ein, der eigentlich so sehr modernen, vielleicht ein bisschen klischeehaften Funk-Jazz macht und dann übrigens auch jedes Jahr Weihnachtslieder rausgebracht hat, die, glaube ich, auch ein Hit in ganz Europa geworden sind. Also da gibt es ganz viel, das bestenfalls in den Ansätzen das Nordische anklingen lässt. Aber für mich persönlich geht es eigentlich eher um die, die das in sehr starker Weise gemacht haben. Und das sind aus meiner Sicht einmal allen voran der großartige Jan Gabarek. Nicht wenig dahinter ist nämlich der Thierry Rübdahl, ein Gitarrist. Der Jan Gabarek ist, glaube ich, das ist fast jedem bekannt, der sich irgendwo mal mit Jazz beschäftigt hat, ist ein Saxophonist. Und rund um die herum, die auch miteinander gespielt haben und mit diversesten anderen skandinavischen Musikern, natürlich auch europäischen Musikern, hat sich da so eine Blase entwickelt von Leuten, die irgendwie alle in die gleiche Richtung gegangen sind. Da fällt mir noch der Edward Vesala ein zum Beispiel, der John Christensen, der Drummer, war da dabei. Jede Menge
Arild, von Leuten. Darf ich ergänzen? Arild Andersen, Bassist. Arild Andersen, Bassist, genau. Der auch eigene Aufnahmen und auf ECM gemacht hat. Mhm. Sehr, sehr spannende Sachen. Ja, also im Grunde alle Musiker, die mit mir im Gabarek in wechselnden Besetzungen gespielt haben, haben auch selbst unter ihrem Namen Musik aufgenommen.
Genau, Nils Henning, Orsted Pedersen zum Beispiel, fällt mir jetzt, wo du den Andersen nennst, auch noch ein Bassist, der unter eigenen Namen tolle Aufnahmen gemacht hat und wahrscheinlich noch bessere als Mitspieler bei diversesten anderen. Also da gibt es wirklich eine ganze Menge von super spannenden Typen, die alle so in dieselbe Richtung gegangen sind. Und was mich interessieren würde, Stefan, welche von diesen Platten, ich weiß, du hast da einiges zu Hause, einiges, klar, davon habe ich dir aufgedrängt, was ich mich erinnern kann, welche ist für dich da irgendwas so ein Angelpunkt, den du dir heute noch gerne anhörst? Gibt es da irgendwas?
Ja, es gibt einen Angelpunkt und es ist nicht das, womit ich begonnen habe. Wenn wir beim Jan Gabarek einmal bleiben, der ist ja seit Mitte, Ende der 70er Jahre, aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege, in eine sehr elegische Richtung gegangen. Mhm. Also es klingt alles, als wäre es in der Kirche aufgenommen worden.
Was es übrigens teilweise auch wurde.
Was es ja auch zum Teil auch wurde. Ja,
1994.
Also es hat einige so klassische Anklänge. Es ist eine sehr nachdenkliche, eine sehr elegische Musik, würde man sagen. Ich habe vom Gabarek das Album Dis aus dem Jahr 77.
Einer der ganz großen Klassiker mit Ralph Towner. Ja.
Ich habe die Live in Dresden Aufnahme und ich muss sagen, ich kann das heute nicht mehr wirklich hören. Oder im Moment zumindest nicht. Deswegen möchte ich ein Jan Gabarek Album erwähnen, das möglicherweise du nicht kennst. Und da ist die Musik noch ganz anders, nämlich das geht schon so in Richtung Free Jazz. Und das ist Afric Pepper Bird aus dem Jahr 1970.
Also ich muss sofort korrigieren, das nicht zu kennen, das wäre ja eigentlich ein Wahnsinn.
Gut, also auch auf ECM erschienen.
Seiner schärfsten Platten.
Und das finde ich auch, großartig. Genau. Ja. Und wenn man das hört, ja, und man hört dann zum Beispiel dieses Dresden-Konzert, das ist, als wären es zwei unterschiedliche Musiker.
Also wenn du das Afric Pepper Bird nennst, ich habe es übrigens durch dich kennengelernt, das war eine der wenigen Platten aus dem Bereich, die du mir dann erschlossen hast und ich bin dir dafür sehr dankbar, weil für mich ist es eigentlich... Zumindest ist State of the Art die Lieblingsscheibe von Jan Gabarek. Aber durchaus auf gleichem Niveau wäre für mich zum Beispiel die Vici Taito, die 3-4 Jahre später entstanden ist, die auch eigentlich einen sehr klassischen Jazz dieser Zeit, 70er Jahre Bebop-Jazz, Modal-Jazz bietet. Aber sehr wohl eben trotzdem auch die Anklänge an das hat, was du dann später zu Recht ein bisschen kritisch betrachtest, wo es dann fast ein bisschen eklektisch geworden ist. Aber gerade diese Zeit zwischen Afric Pepper Bird, also Anfang der 70er Jahre, bis Mitte der 70er Jahre, vielleicht sogar bis Ende der 70er Jahre, da gibt es schon eine ganze Menge von super scharfen Alben, die eben genau das vereinen. Einen sehr, sehr spannenden, tollen Jazz, der auch sehr, sehr viele Bebop-Elemente hat, sehr viele klassische Elemente des Jazz mit sich bringt und gleichzeitig aber auch diese typisch skandinavische Mentalität drinnen hat. Also neben Afric Pepper Bird, der, wie du zu Recht sagst, der ist nur sehr klassisch alles auf dem Album, fällt mir da Trypticon ein. Das geht dann schon fast in Richtung Free Jazz, ist aber super spannend. Die schon erwähnte Vici Taito, dann sehr, ist sehr lebend. Places, da spielt er zum Beispiel mit dem Jack DeJohnette auf den Drums. Also da sind scharfe Sachen entstanden. Parallel dazu hat der Terry Rübdahl rausgebracht, What Comes After, wunderbare Musik, die so richtig, wie soll ich sagen, treibende Rhythmen verbunden mit sehr, sehr elegischen Saxophon und Gitarren schauern, möchte ich fast sagen. Odyssee, einer der wichtigsten Platten, vielleicht sogar überhaupt, die der Terry Rübdahl gemacht hat. After the Rain ist knapp danach entstanden. Und dann gab es ein tolles Trio-Album, Rübdahl, Miroslav Vitus und Jack DeJohnette, wo die wirklich echt was aus dieser Musik machen, wo es wirklich zur Sache geht und wo sehr anspruchsvolle Themen auf eine sehr mystische Art und Weise mit dieser nebelartigen Emotion, die der Stefan beschrieben hat, verbunden werden.
Ja, ich fürchte schon mich jetzt vor der nächsten Woche, weil ich muss mir jetzt wieder in Jan Gaderek einhören, ich habe jetzt wieder viele neue Alben und Tipps bekommen. Eigentlich sollte ich mir nächste Woche ja für die nächste Sendung vorbereiten, ich weiß nicht, wann ich das alles machen soll. Aber was ich sagen wollte, es hat auch einen Vorteil, wenn man sich solchen Themen annimmt, wo man nicht sehr viel weiß, wenn man fängt dann an zu recherchieren. Und genau. Dann gibt es so skandinavischen Jazz-Playlists, ja, die übrigens, da war eh nichts jetzt Großartiges dabei. Aber ich bin dann doch auf jemanden gestoßen, der zumindest interessant ist. Und das ist ein gewisser Lars Fernlöf aus Schweden, ein Trompeter. Jemals gehört vom Lars Fernlöf? Nein. Ja, es gibt also auf meinem bevorzugten Spot, mein Streaming-Dienst gibt es leider nur zwei Alben. Eines ist relativ neu, ich glaube aus 2016, das heißt Heureka. Es ist eine Aufnahme mit anderen Jazzmusikern, aber auch mit dem schwedischen Symphonieorchester. Ist hörenswert. Und dann gab es eine Aufnahme aus dem Jahr 68 oder 69. Die Platte nennt sich Der Chameleon. Und die habe ich gehört und also es ist nicht unbedingt, dass man jetzt das unbedingt haben muss, ja, aber es war trotzdem eine sehr, sehr gute Platte und habe ein bisschen recherchiert. Wird gerade auf Discogs angeboten, die Originalfassung von damals den kleineren Betrag von 500 Euro.
Bist du gelähmt?
Ja, es gibt aber auch Reissues, nur auch die sind mit 50 Euro plus 20 Euro Versandkosten, ist nicht gerade ein Schnäppchen. Ja, also irgendwas dürfte dieser Lars Fernlöf und dieses Album The Chameleon an sich haben. Ich kann mehr dazu nicht sagen, weil ich habe nicht weiter recherchiert, ich habe es nur angehört und ich kann es nur empfehlen. Ja, das so viel dazu. Man trifft halt dann einfach auf Musiker, die man vorher nicht gekannt oder schon gekannt, aber ignoriert hat, ja. Die restlichen Mitglieder des Esbjørn Svendsen Trio, die auch nicht stillgestanden sind nach dem Tod vom Esbjørn Svendsen, sondern weiter Aufnahmen gemacht haben. Magnus Öström, glaube ich, war der Schlagzeuger, der aufgenommen hat. Der Dan Berglund, der Bassist mit einem neuen Trio Tonbrucket. Und so weiter und so fort. Und im Grunde, wenn man sich, und jetzt möchte ich kurz auf die Labels kommen, die sich vor allem dem skandinavischen Jazz angenommen haben. Wenn man dort ein bisschen herumstöbert, dann findet man viel. Und diese zwei Labels, die hier hervorzuheben sind, ist einerseits natürlich ECM. Da kannst du vielleicht noch was dazu sagen zur Entstehung von ECM. Und das andere Label ist das ACT-Label. Mhm. Das ACT-Label, auf dem jetzt kürzlich eigentlich alle wichtigen Alben von EST auf Doppelvinyl rausgekommen sind und zwar zu einem relativ erschwinglichen Preis. Mhm. Aber gehen wir mal zu ECM.
Na, greifen wir gleich einmal diesen Punkt auf, ECM. ECM ist ein deutsches Label, das sich ganz bewusst auch eigentlich genau diesem sphärischen Jazz, diesem ruhigen, kammermusikartigen Jazz gewidmet hat. Und es ist sicher bis zu einem gewissen Grad zu verdanken gewesen, Leuten wie Jan Gaberek und Konsorten, die einfach auch in der deutschen Musikszene damals eine größere Rolle gespielt haben. Und der Labelgründer von ECM, den wirst du wahrscheinlich möglicherweise sagen können, mir fällt er jetzt nicht ein.
Manfred Eicher.
Der Manfred Eicher. Hat sich da durchaus auch wirklich mit einem programmatischen Ansatz bei der Labelgründung auseinandergesetzt. Eben genau das zu tun, einen eigenen Stil zu prägen Und das hat er erfolgreich gemacht und hat eigentlich auch mit dazu beigetragen, dass diese Art der Musik, diese elegische Musik, ihren Durchbruch gekriegt hat, geschafft hat. Und nicht umsonst ist es so, wenn man auf Plattenbörsen geht, dass Jazz-Connoisseure wie wir teilweise eigens beim ECM-Label, es gibt aber andere Labels noch, aber beim ECM-Label jedenfalls einmal schon sagen, da ist gar nicht so wichtig, welcher Interpret es ist. Was man da sozusagen in die Hände kriegt, das kann nicht wirklich schlecht sein. Und das ist auch bis zu einem gewissen Grad so. Ich würde mal sagen, 40-50% der Sachen, die auf ECM aufgenommen wurden, da kann man fast nichts falsch machen, weil man sich die einfach so grabt und gar nicht viel drüber nachdenkt. Dazu gibt es
jetzt. Wobei manches ist vielleicht nur kurz, manches, du hast recht, ja, ich gebe dir recht. Manches ist natürlich auch sehr akademisch und sehr gediegen.
Ja, muss man mögen. Ja. Und das wäre auch mein Tipp jetzt gewesen. Wenn du die nicht hast, Stefan, musst du sie dir unbedingt besorgen. Vom Edward Vesala, die Lumi aus dem Jahr 1986. Die gibt es auch noch auf Vinyl. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Reissue. Die vereint genau alles das, was an ECM großartig ist und das, was an der skandinavischen Musik großartig ist, vereint die auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ich glaube sogar, dass es ein Kronenalbum ist im Penguin Guide. Das ist jetzt nicht unbedingt Voraussetzung, aber es kann nicht schaden, wenn man auch gleichzeitig darauf verweisen kann, als Kronenalbum im Penguin Guide of Jazz zu arrangieren.
Buchstabierst du uns den Herrn nochmal?
Edward Vesala. Edward schreibt sich mit V.
Ist klar, ansonsten. Ja.
Und Vesala mit V-E-S-A-L-A, Vesala.
Edward Vesala.
Ist ein Schlagzeuger.
Und gefunden, hat, der Edward schreibt sich mit W, aber ist egal.
Okay, da habe ich ihn falsch in Erinnerung, whatever. Hat auch einige Male mit dem Gabarek, oder einmal zumindest mit dem Gabarek zusammengespielt. Ja, genau, nämlich
Tryptychon.
Auf der Tryptychon, genau. Naja, der Vesala geht selber auch immer wieder in Richtung Free Jazz. Bei seinen eigenen Sachen.
Welches Instrument spielt er?
Ja, ist ein Schlagzeuger.
Ein Schlagzeuger, okay.
Ja. Und also es ist in Wirklichkeit es ist übrigens nicht nur so, dass neben Gabarek und Rübdal eben andere noch größere Bedeutung haben, wie der Vesala oder der Christensen oder wie sie alle heißen, sondern das setzt sich bis heute fort. Ich bin erst vor kurzem, das ist wieder schon 2-3 Jahre her, aber eben nicht 20 Jahre, erst auf einen Norweger aufmerksam gemacht worden, übrigens durch dich, Stefan, der mich sehr, sehr fasziniert, von dem ich mir dann nach dem Konzert, das wir gemeinsam uns im Borg im Bass angeschaut haben, ich hoffe, ich rede kein Blödsinn, muss ich mir dann gleich von ihm eine von den Platten, die er mitgenommen hat, das ist einer der wunderbaren Dinge im Borg im Bass, dass sehr viele Künstler gleich ihre Scheiben mitnehmen, oft auf Vinyl, du kannst sie gleich dort kaufen, habe ich dann dort gleich gemacht.
Jetzt bin ich aber gespannt, von wem du redest.
Ja, es handelt sich um den Eivind Arset. Ich hoffe, ich spreche den jetzt richtig aus. Und die Platte hieß, glaube ich, I.E. Sagt er das was, Stefan? Erinnerst du dich?
Die Platte nicht. Der Eivind Arset kenne ich natürlich, dass wir gemeinsam ein Konzert gesehen haben. Puh, wir haben viele Konzerte gesehen und das erinnere ich mich nicht, aber ist ja egal. Einer von uns wird schon recht haben.
Ja, die Chance ist 50-50. Nein, ich meine, der Eivind Arset ist für mich deswegen auch so spannend, weil der sehr, sehr viel mit Elektronik herum experimentiert und da fällt mir dann auch sofort ein zweiter ein.
Das ist richtig,
ja. Nämlich der Bugge Wesseltoff, den du besser kennst als ich, der übrigens auch mitgespielt hat beim Gabarek auf einer der Platten. Ich glaube, es war I Took Up the Runes. Da hat übrigens auch der Eberhard Weber mitgespielt am Bass. Auf der Platten. Das ist dann schon eine der schwächeren übrigens gewesen vom Gabarek aus den 90er Jahren.
Das wollen wir uns gar nicht mehr weiter erwähnen.
Doch, weil es lustig ist, nämlich, dass die, sie ist vielleicht schwächer gewesen, aber da sind Sachen drauf, die eigentlich zu meinen persönlichen Lieblingsstücken gehören. Da gibt es eine Nummer zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, wie sie heißt, aber da geht aber sowas von die Post ab rhythmisch und die singen dazu, das heißt, sie singen nicht, sondern sie sketten oder skanten dazu. Also ich meine, sie lassen da so richtig die lustigen Lappen raushängen sozusagen. Eine wahnsinnig lebendige Musik, und ich meine, abgesehen davon, Eberhard Weber und Uwe Wesseltoft, bürgen bis zu einem gewissen Grad neben Jan Gabarek sowieso für Qualität.
Ich muss, also es freut mich jetzt schon bei jeder Aufnahme auf, die wir machen, und ich würde das sogar jetzt mittlerweile zu einem Markenzeichen erklären unseres Podcasts. Das ist deine Uhr im Hintergrund, die, ich weiß nicht, zur vollen Stunde schlägt offensichtlich.
Cool, ja, natürlich.
Ja, gut. Ja, wir haben sehr viel jetzt über natürlich norwegische Musiker und schwedische Musiker geredet. Finnland haben wir zumindest in Iiro Rantala Five Corners Quintet erwähnt. Aus Dänemark ist man eigentlich, also ich bin über niemanden aus Dänemark gestolpert, außer auf einem Sampler, ein gewisser Palle Mikkelborg, ich glaube aus den 60er Jahren, ein Trompeter. Aber sonst ist mir kein dänischer Jazzmusiker untergekommen. Kennst du einen dänischen Jazzmusiker?
Ja, also lass mich bitte den Faden sofort aufnehmen. Der schon erwähnte Nils Henning Ørsted Pedersen, dieser Däne zum Beispiel. Dann ist mir auch noch sehr wichtig, den Joachim Milder zu erwähnen. Der kommt zwar nicht aus Dänemark, sondern aus Schweden, aber auch die Schweden sind nicht unbedingt sozusagen quasi so die klassischen skandinavischen Jazzer gewesen, der übrigens eigentlich eher klassischen Jazz gemacht hat und umso typischer ist, weil da gibt es eine Scheibe von ihm aus dem Jahr 1992, Konsensus, wo er gleich beginnt mit einer Miles Davis-Nummer oder einer Nummer, die zumindest Miles Davis wirklich sehr bekannt und berühmt gemacht hat, nämlich Someday My Prince Will Come. Und die ist eigentlich klassischer Bebop, nichtsdestotrotz, so wie der Anfang mit seinem Saxophon, diese Nummer. Das ist sowas von wunderschön elegisch. Und da kommt dann schon wieder dieses typisch epische Skandinavische hinein. Und eins darf man jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen, weil du es so nebenbei erwähnt hast, der Palle Mikkelborg. Der Palle Mikkelborg, ich habe mal seine Sachen ein bisschen so durchgehört. Was der so macht, geht dann schon fast ein bisschen in Richtung Kommerz, zumindest in Richtung, wie soll ich sagen, schön färberische Musik. Aber er hat eine Sache gemacht, für die man eigentlich nur beknien kann oder vor ihm niederknien kann. Und zwar hat er die letzte Scheibe von Miles Davis, die der für Columbia gemacht hat, bevor er zu Warner dann gewechselt ist, hat der maßgeblich geprägt. Er hat nämlich ein programmatisches Werk für den Miles Davis geschrieben und das Ganze ist dann auf Platte gepresst worden und wurde bis heute zu einer der besten Platten von Miles Davis und vielleicht sogar einer der besten Platten im Jazz. Es handelt sich um Aura. Kennst du Aura?
Nein.
Eine Pflicht. Du musst dann aber sofort reinhören. Aura ist eine ganz, ganz großartige Platte. Und das Schöne daran ist, sie vereint diesen typischen skandinavischen Jazz-Charakter mit der epischen Musik von Miles Davis. Und wenn man das hört, dann denkt man sich, hey, der Miles Davis war eigentlich eh ein Skandinavier. Der hat schon früher Musik gemacht, die das vorweggenommen hat. Wirklich großartig. Sehr, sehr geil.
Es ist vielleicht jetzt ein guter Stichwort für das Thema, das ich noch anschneiden wollte. Wir haben über viele Musiker geredet. Wir haben noch nicht geredet über Skandinavien als interessanter Auftrittsort für amerikanische Jazzmusiker. Mhm. Aus dem ja auch dann Live-Aufnahmen entstanden, bei denen schwedische, vor allem Jazzmusiker beteiligt waren. Ich bin auf zwei Aufnahmen gestoßen. Das eine ist natürlich Eric Dolphy. Da gibt es aus dem Jahr 61, glaube ich, die drei Alben In Europe, Volume 1, 2 und 3. Begleitet wird er von schwedischen Musikern, zum Teil. Und dann gibt es natürlich Don Cherry, der auch Aufnahmen gemacht hat und von schwedischen Musikern, auch von deutschen, aber auch von schwedischen Musikern begleitet wurde. Und Schweden und auch Dänemark, Kopenhagen, berühmte Jazz-Szene, Live-Aufnahme von Stan Getz, Schweden, Ornette Coleman und so weiter, Miles Davis, John Coltrane. Also Skandinavien spielt auch halt als Auftrittsort eine große Rolle und es wird wohl daran liegen, dass das Publikum dort jazzbegeistert ist.
Ja, und nicht nur das, Rückgriff auf unser erstes Jazzgespräch, auch der Miles Davis und John Coltrane haben ja, wie du weißt, ganz, ganz großartige Aufnahmen in Schweden machen lassen. Das sind übrigens in Wirklichkeit keine Produktionen gewesen, sondern das waren einfach Rundfunkaufnahmen teilweise.
Da ja, hat das schwedische
Rundfunk mitgeschnitten auf so einem dermaßen hohen Niveau, dass du das ohne Probleme später auf Platte pressen konntest. Du hast es ja auch schon erwähnt, das ist zum Beispiel ACT, das Label. Was man vielleicht nicht so bewusst weiß, ist für jeden High-End-Connoisseur, also für jeden, der Musik auf hohem Niveau hören möchte, also auch nicht nur auf den klassischen Live-Charakter steht, sondern auf die sehr professionelle Reproduktion von Musik. Wir beide, kein großes Geheimnis, stehen da sehr drauf, werden auch da am skandinavischen Markt sehr bedient. Die haben nicht nur ganz, ganz großartige Aufnahmen in ihren Radiostudios gemacht und Labels gegründet wie ACT, das bemerkenswerten Sound und bemerkenswerte Tonqualität bietet, sondern die haben...
Das ist aber auch ein Deutscher, der das Label gegründet hat.
Ja, die Deutschen und die Skandinavier haben da offensichtlich relativ viel gemeinsam am Hut gehabt und einen sehr ähnlichen Zugang, einen sehr ingenieurshaften Zugang. Und was ich hinauf wollte, ist, die haben ganz, ganz großartige Verstärker, Boxen, CD-Player gemacht. Und also jeder, der da Wert drauf legt, wird nicht nur in England oder Amerika fündig, sondern auch im skandinavischen Raum. Ich habe selber einen ganz, ganz tollen Verstärker und werde dafür jetzt keine Werbung machen, aber die können auch das wirklich gut.
Ja, diese Polizisten. Hm? In Ländern. Gut. Eins noch vielleicht, Island. Ist dir jemand zu Island eingefallen?
Nein. Nein.
Ja, mir
aber
auch
ganz nicht. Sicher, ganz sicher zu entdecken, gibt sicher
ich, gute Leute. Ich habe dann doch noch zwei aufgetrieben, die jetzt wirklich nicht Protagonisten des Jazz genannt werden können. Aber Björk kennt jeder.
Ja.
Vor den Soloalben Björks gab es die Sugar Cubes. Das war natürlich überhaupt alles andere als Jazz. Aber in dieser Zeit entstand auch eine Aufnahme mit dem Trio Gudmundsdatter Ingolf Sonar, mit Björk als Gastsängerin. Und das ist ein sehr empfehlenswertes Jazzalbum. Das ist sehr easy listening, aber mit dem Charme der isländischen Sprache muss man sie mal anhören. Und der zweite, der mir eingefallen ist, der ist jetzt auch nicht wirklich Jazzmusiker, aber er ist in vielen Richtungen unterwegs, Ólafur Arnalds. Multiinstrumentalist.
Hur Arnalds, auch nicht schlecht.
Nein, Ólafur Arnalds.
Okay,
oder Arnalds.
Das Schem hört schon wieder übles.
Ólafur Arnalds, ja. Kann man auch mal hören. Es macht schöne Musik.
Also, ich würde gerne den Faden bei der Björk aufnehmen. Das ist vollkommen recht. Im Grunde ist die Björk natürlich alles andere als Jazz, aber sie macht wirklich sehr, sehr anspruchsvolle Musik. Und auch da ist eigentlich in Wirklichkeit der gleiche rote Faden da. Das ist so eine Out-of-this-World-Music, die macht. Was eigentlich meine These bestätigt, dass die Skandinavier einen ganz eigenen Zugang zu Musik haben und immer dieses episch-elegische reinbringen, teilweise hart an der Grenze zum, wie soll ich sagen, zu belanglosen Weltmusik, aber nur hart an der Grenze. Und dort, wo sie es schaffen, eben below, oder above, in dem Fall würde ich sogar fast sagen, above the line zu bleiben, machen sie ganz, ganz großartige Musik. Man sollte ja auch das Album, das wir jetzt so nebenbei erwähnt haben, wo wir dann behauptet haben, dass da Jan Gabarek schon in Beliebigkeit abgeglitten ist, das Offizium, nicht unterschätzen. Das ist in den 90er Jahren entstanden. Erstens mal hat er in dieser Zeit dann noch jede Menge von anderen spannenden Sachen gemacht, wo er sich mit indischer Musik beschäftigt hat. Das ist ein tolles Album entstanden.
Ragas und Tablas.
Ja, Ragas und Sagas, glaube ich, heißt es.
Oder Ragas und Sagas, ja, kann auch sein.
Und auch das Offizium, das vor allem deutlich weniger bekannte, das wird mir jetzt wahrscheinlich nicht einfallen, was schade ist, weil da gibt es ein zweites Album, das knapp danach nach Offizium gemacht wurde. Und da lassen sie es echt auch krachen, dieser Chor und der Gabarek. Also da ist ein ganz tolles Werk dann entstanden. Aber auch Offizium, das es übrigens jetzt wieder auf Vinyl gibt, als Reissue, also wäre schon durchaus wert, sich zu überlegen, ob man sich das nicht zulegen sollte, ist schon eine Musik, die wirklich Gültigkeit hat. Auch wenn es vielleicht ein bisschen in Wohlfühlmusik-Richtung geht. Das hat schon was gehabt.
Gut, ich versuchte auszuhelfen. Offizium ist 1994 erschienen.
Ja.
2 Jahre später Visible World.
Na, die weiß ich auch nicht.
Rights.
Nein. Irgendwas mit M. Irgendwas mit M.
Nemosin.
Genau.
1999.
Genau.
Nemosin. Okay.
Ja, ja. Also die Leute, die.
Mit dem Hillard Ensemble.
Ja, ja. Nein, die Offizium war auch mit Hillard Ensemble schon. Also
okay, gut. Ja. Wer ist das Hillard Ensemble noch für unsere Zuhörer?
Oh Gott, keine Ahnung. Das müssen genau diese Chöre, diese Mönchstypen die sein, die mit ihm gesungen haben.
Die Mönchstypen. Gut. Schönes Schlusswort, die Mönchstypen. Ich möchte aber jetzt noch einen Musiker erwähnen, dem wir eine Sondersendung widmen müssen, ihm und seinen Mitstreitern. Ein Schwede, der im Burgenland lebt.
Na, jetzt bin ich gespannt.
Mats.
Der Mats Gustafsson.
Natürlich.
Na gut, aber das stimmt. Der Mats Gustafsson wäre ein eigenes Thema, wo man dann ein bisschen was dranhängt und dann hast du sogar 3 Sendungen in Wirklichkeit. Aber auch das ist dann schon fast eine andere Geschichte.
Ja, aber offensichtlich ist er nicht so, er ist nicht der Proponent des skandinavischen Jazz, deswegen haben wir ihn vergessen bis zum Schluss. Kommt aus Schweden, hat aber sonst mit skandinavischen Jazz aus meiner Sicht wenig zu tun.
Also ich muss dir leider widersprechen, Stefan, wenn du jetzt den Gustafsson hineinbringst, dann ist es so, dass das Lustige ist, dass ich sogar bei dem finde, dass du dieses, es hat, wie nehme ich diesen Faden auf? Ich finde, dass das, was die skandinavische Musik so elegisch macht, ist weniger eine gewisse Art von Sentimentalität, sondern eine gewisse Art von Energie, die irgendwo ganz persönlich und ganz eigen, ganz idiosynkratisch, möchte ich fast sagen, quasi auf die Tonspur bringen. Und genau so etwas, dieses Energetische, das finde ich auch beim Mats Gustafsson. Der hat eine Art von Power Free Jazz gemacht, dass es fast Ärger nicht mehr geht. Also Mats Gustafsson,
ja, das ist richtig, aber das hat jetzt mit dem, was wir jetzt so als typischen skandinavischen Jazz heute bezeichnet haben, wenig zu tun.
Na, wie gesagt, wenn du dir überlegst, dass das Ganze, dass es da auch sehr stark um Energie geht, da geht es um Gefühle, um starke Gefühle, und da treffen sich für mich irgendwo sozusagen quasi die losen Enden der unterschiedlichen Schnirren, die wir da jetzt aufgezogen haben. Weil,
Schnüre hat er gemeint, daher.
Für unsere deutschen Freunde und Freundinnen. Okay, bevor wir jetzt sozusagen quasi uns hier in endlosen Schnüren verlieren.
Nein, ich lasse das mal so stehen, ja. Also
ja.
Will und kann dir da jetzt gar nicht widersprechen.
Das ist auch das Spannende, finde ich, dass man bei dem Thema, da kann man so unterschiedliche Zugänge haben, von so unterschiedlichen Seiten draufschauen und durch so unterschiedliche Türen raus und reingehen. Und nichts ist wirklich falsch, weil es einfach, im Jazz ist alles möglich.
Ja, im Jazz ist alles möglich, wie man auch sieht an einem Album, das den Titel Jazz trägt und von einer gewissen Gitte Henning aufgenommen wurde, der dänische Schlagersängerin.
Ach Gott!
Ja.
Ja, ja, die Gitte. Ja, ja,
die Gitte, ja.
Ja. Also die Gitte. Wobei ich jetzt was sagen würde, jetzt wird es dann schon so spannend und so schön, dass ich sage,
dass wir Schluss machen müssen.
Was am schönsten ist, sollte man
genau
das Gespräch beenden.
So
ich habe jetzt keine Ahnung, Stefan, wer verabschiedet sich jetzt, du oder ich?
Am besten beide. Wir verabschieden unsere Hörerinnen und Hörer, hoffen, dass wir heute wieder was beigetragen haben zum Verständnis des Jazz. Hoffen, dass wir nicht zu viel gelangweilt haben und hoffen darauf, nächste Woche wieder gehört zu werden.
Okay,
in diesem Sinne, tschüss.
Macht es gut. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.